Das, worauf alle springen, sind genau die Asset-Klassen, die in den nächsten 5 oder 10 Jahren nicht funktionieren werden. Und wenn heute der MSCI World als das Allheilmittel für die finanzielle Zukunft von allen propagiert wird, dann spricht einfach die Erfahrung dafür, dass dieses Vehikel seine Probleme hat going forward, einfach weil es zu teuer ist.
The Portfolio People. Liebe Zuhörer, heute philosophieren wir über Geld mit einem Mann, der beides kann. Georg von Wallwitz, Denker und Lenker bei Eib und Wallwitz, welches 2024 sein 20-jähriges Jubiläum feierte. Als Mathematiker versteht er die Zahlen und als Philosoph die Menschen dahinter. Und genau diese Kombination macht ihn zu einem interessanten Gesprächspartner. In unserem Gespräch verrät er, weshalb das Kopfkratz-Emoji seine Investmentstrategie am besten beschreibt, wo die Grenzen der ETF-Revolution liegen und was die Finanzmärkte mit platonischer Liebe zu tun haben. Ich wünsche viel Spaß bei einem Dialog, der garantiert zum Nachdenken anregt.
Risikohinweis: Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen, sondern dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Es handelt sich dabei um keine Anlageberatung. Und jetzt geht's los. Herr von Wallwitz, 20 Jahre Eib und Wallwitz, das ist länger als manche Ehe hält. Was ist denn Ihr Geheimnis für eine dauerhafte Beziehung mit dem Markt?
Ja, das ist, man jeden Morgen aufsteht und sich wieder dafür entscheidet, die Sache zu lieben. Das ist dann wieder wie in der Ehe. Man muss sagen, der Markt hält auch jung, wie eine gute Ehe, hält einen ja auch jung. Und ja, dass man eben nicht den Spaß daran verliert, das ist, glaube ich, wichtig. Es gibt Marktteilnehmer, denen dann irgendwann es einfach auch reicht, wenn sie eben durch die 10. Krise gegangen sind und ich weiß nicht was. Irgendwann reicht's denen und die steigen dann irgendwann aus. Aber manche, so wie ich, werden eben auch alt in der Branche und mir macht bis heute Spaß.
Auf die Krisen kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Vorher nochmal auf Ihr Profil. Sie sind Philosoph und Mathematiker. Haben Sie jemals versucht, den Sinn des Lebens am Kapitalmarkt zu finden?
Nein, der Kapitalmarkt ist da ziemlich agnostisch und der Kapitalmarkt ist ein Vehikel, ist ein Instrument, aber er ist natürlich nicht Sinn und Zweck selber. Also die Sinnsuche dort ist am falschen Ort, aber dazu muss man auch nicht Philosophie studiert zu haben, um das rauszufinden.
Wenn wir mit Ihnen sprechen, dann sprechen wir über den Phaidros-Fonds. Der ist nach einem platonischen Dialog benannt. Erklären Sie das für alle Nicht-Philosophen doch mal genauer. Was hat es damit eigentlich auf sich?
Also der Phaidros-Dialog war der Lieblingsdialog von Thomas Mann. Und da geht es darum, dass untersucht wird, wie Entscheidungen richtig zustande kommen. Das geht los bei einem, wird geschildert, ein Symposium, also ein Abendessen, man könnte auch sagen Gelage, wo die Diskussion aufkommt, zum Beispiel, ob man in seinen Geliebten verliebt sein sollte. Und dann wird da eben geschildert, na ja, wenn man eben verliebt ist in seinen Geliebten, dann sagt man alberne Sachen, die man am nächsten Tag nicht mehr so wirklich wahrhaben will. Oder man zieht sich alberne Kleidung an. Auch das war im antiken Athen schon ein Problem anscheinend. Und dann geht es eben darum, um das platonische Seelenmodell, dass es eben die Seele eben einerseits diese emotionale Seite hat, andererseits die rationale Seite und wie deren Verhältnis ist. Und an der Börse ist es ja so, dass eben es meistens sehr rational zugeht, dass die Börse die wirtschaftlichen Realitäten in der Regel richtig widerspiegelt. Aber es gibt eben diese emotionalen Phasen, die vielleicht 20% der Zeit ausmachen, wo es eben Übertreibungen nach oben und nach unten geht. Und je länger ich dabei bin, desto mehr habe ich gelernt, dass Risikomanagement eben wahnsinnig viel mit Psychologie zu tun hat. Diese Übertreibungsphasen, die muss man eben auch irgendwo abbilden können. Deswegen spielt beides eine Rolle, eben das Umgehen können mit Zahlen und das Umgehen können mit Emotionen. Und das steht so ungefähr im Phaidros. Dialog.
Der Phaidros Fund Balance kombiniert ja Aktien und Anleihen. Wie gehen Sie denn mit den aktuellen Herausforderungen für Multi-Asset-Fonds um? Also die Kategorie an sich hat ja doch zuletzt bisschen an Beliebtheit verloren, um das mal so zu sagen. Wie blicken Sie da drauf?
Ja, also uns hat das verschont. Wir haben also eher Mittelzuflüsse, aber in der Tat hat die Asset-Klasse an Beliebtheit verloren. Das erinnert mich so etwas an die Anfangszeit vor 20 Jahren, als ich angefangen habe, waren damals hieß das Mischfonds und nicht Multi-Asset-Fonds. Die waren damals auch nicht sehr beliebt. Aber irgendwann haben die Menschen dann doch realisiert, dass es ganz gut ist, eben einen Profi zu haben, der die Vermögensverwaltung aus einem Guss übernimmt. Derzeit ist natürlich der ETF wahnsinnig in Mode. Ja, man hat so den Eindruck manchmal, dass die Leute aufhören mitzudenken, wenn sie einfach nur das Wörtchen ETF irgendwo sehen. Dann werden eben gemanagte ETFs gibt's plötzlich oder eben Themen-ETFs und irgendwo läuft's darauf hinaus, dass die Menschen heute anscheinend denselben Fehler mit ETFs machen, wie sie vor 20 oder 25 Jahren mit Einzelaktien gemacht haben. Man springt halt auf das letzte Thema auf und investiert da rein. Derzeit ist das eben in Form eines ETFs. Damals war das in Form von Einzelaktien. Aber in der Regel wird man damit eben dann doch geringe Anlageerfolge haben und dann besinnen sich die Leute auch irgendwann wieder darauf, einen Profi das machen zu lassen.
ETFs waren ja vor 20 Jahren so unbekannt wie Smartphones heute. Wie haben denn diese Indexmonster ihr Leben als aktiver Manager verändert? Also wie stressiger ist es sicherlich geworden durch den Margendruck, aber gucken Sie da jetzt trotzdem noch recht entspannt nach vorn aus eben genannten Gründen oder wird das eher tougher?
Ja, also aus zwei Gründen. Also der eine Grund ist, dass, wie gesagt, die Leute dieselben Fehler mit ETFs heute machen, wie sie früher mit Einzelaktien gemacht haben. Und das zweite ist die Erfahrung, dass immer wenn es einen Konsens gab, ich muss das und das machen, um gedankenlos reich zu werden, ohne mir weiter Gedanken machen zu müssen, hat das in Tränen geendet. Also wenn man vor 20 Jahren investiert hat, hieß es eben Emerging Markets. Emerging Markets ist das tolle Ding. Technologieaktien ging gar nicht. Die Indizes, von denen man damals redete, war DAX oder Eurostoxx, aber gewiss nicht MSCI World. Das, worauf alle springen, sind genau die Assetklassen, die in den nächsten 5 oder 10 Jahren nicht funktionieren werden. Und wenn heute der MSCI World als das Allheilmittel für die finanzielle Zukunft von allen propagiert wird, dann spricht einfach die Erfahrung dafür, dass dieses Vehikel seine Probleme hat going forward, einfach weil es zu teuer ist.
Dass die besten Zeiten eigentlich schon hinter einem liegen.
Wenn einfach alle investiert haben und das Ding halt in den letzten 10 Jahren jedes Jahr irgendwie um 10% gestiegen ist, dann ist es irgendwann teuer. Dann habe ich irgendwann enorme Konzentrationsrisiken da drin. Und ich habe 70% USA mittlerweile. Und USA ist enorm von Tech dominierend. Und diese Risiken sehen die Leute nicht. Und dass es mit Tech eben auch mal in die andere Richtung gehen kann, das wird sich eben irgendwann herausstellen, weil einfach die Bewertungen heute zu hoch sind. Der Index ist insgesamt ziemlich teuer. Und was insgesamt ziemlich teuer ist, wird in den folgenden 5 Jahren in der Regel nicht die Wertentwicklung haben wie in den letzten 5 Jahren.
Sie hatten ja auch Ihr Engagement bei Tech-Titeln reduziert. Was waren denn die Gründe dafür? Und auf der einen Seite stimme ich zu, das ist super konzentriert, super hoch. Apple, Microsoft, wenn man sich alles anschaut, irre, was da passiert ist die letzten 10 Jahre. Auf der anderen Seite, die werden ja nicht wieder weggehen oder zumindest nicht auf mittelbare Zeit. Das kann ja auch diese Geduld, die man jetzt vielleicht braucht, bis es dann mal irgendwann Platz, kann ja auch ziemlich teuer werden. Und mitunter hält man es gar nicht so lange durch, darauf zu verzichten, da einzugehen, oder?
Ja. Also wir sind in den allermeisten der Mag-7-Werte investiert. Wir haben Microsoft, ich habe Amazon im Fonds seit der Auflegung. Also seit 2007 habe ich die Amazon da kontinuierlich drin und bin also sicherlich ein Fan von Tech. Aber nochmal, sehen Sie sich Nestle an. Nestle galt immer als die Aktie, die immer steigt, die immer gut ist für ein Portfolio. Das war super Konsens und dann hat sie halt irgendwann ein KGV von 30 gehabt, was einfach zu teuer ist. Und wenn Sie jetzt sich die Entwicklung in KI anschauen, da wird einfach jetzt erstmal wahnsinnig viel Geld ausgegeben für ein Geschäftsmodell, was man derzeit noch nicht absehen kann. Das kann gut gehen. Ich wünsche es jedem, dass es gut geht. Und wir sind ja auch bis zu einem gewissen Grade da investiert. Aber wir halten es immerhin für möglich, dass es eben auch nicht so rauskommt, wie es geplant ist. Und auch das ist natürlich eine Lehre, die ich in den letzten 20 Jahren so mitgenommen habe. Es kommt eben nicht immer so heraus, wie man sich das zu Anfang so ausgedacht hatte.
Das stimmt. Welche historische Persönlichkeit würden Sie denn gerne als Co-Manager für einen Tag haben? Und sagen Sie jetzt nicht Gordon Gekko.
Natürlich John Maynard Keynes. Keynes hat
wegen des philosophischen Backgrounds auch, oder?
Der hat einen philosophischen Background, mit dem kann man reden. Der hat auch einen mathematischen Background, hat er auch ein Treatise on Probability geschrieben, also ein Buch über Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und er war Manager für Versicherungen, also er war Asset Manager für eine Londoner Versicherung und für das King's College in Cambridge, wo er auch als Professor angestellt war. So dass das ein Asset Manager war, der sehr erfolgreich war, der immer wieder seine Investmentphilosophie auch geändert hat, je nachdem, wie die Märkte kooperiert haben oder auch nicht. Also der war kein steifer Theoretiker und eine unglaublich schillernde und lustige Persönlichkeit, die noch dazu als Asset Manager sehr erfolgreich war.
Klingt zumindest nach einem spannenden Tag. Bei der nächsten Frage habe ich ein bisschen mal in der Redaktion vorgeführt, habe sehr unterschiedliche Tipps bekommen. Deswegen bin ich jetzt auf das Ergebnis gespannt. Wenn Sie Ihre Investmentstrategie in einem Emoji ausdrücken müssten, welches wäre es?
Das ist eine gute Frage. Und das sich am Kopf kratzen, ne? Kopfkratz-Emoji, weil das eben sowohl den Skeptizismus ausdrückt, als auch eben dieses Bekenntnis, ich weiß es eben dann doch nicht so zu 100%. Dass man eben einfach immer unter Unsicherheit agieren muss. Man hat eben nicht 100% der Informationen, deswegen sollte man sich ab und zu am Kopf kratzen, damit man sich darüber auch bewusst ist.
Der Grübler war der Redaktion das, was du wahrscheinlichsten gedacht hättest. Aber nun gut, Sie hatten vorhin schon die Krisen angesprochen. In den vergangenen 20 Jahren, in denen Sie am Markt sind, gab es ja einige. Wenn ich richtig erzählt habe, gab es mehr Finanzkrisen als James-Bond-Filme. Welche hat Sie denn am meisten geschüttelt und berührt?
Das war eindeutig die große Finanzkrise 2008, 2009. Nicht nur stand da tatsächlich die Welt irgendwie am Abgrund und wer es nicht kapiert hat oder wer das nicht so gesehen hat, hat es einfach nicht kapiert. Und noch dazu ist eben Ende 2007 mein Gründungspartner Gilher Eib gestorben, sodass die Firma dann eben einfach auch auf sehr schwachen Beinen stand, weil wir sind ja erst drei Jahre vorher gegründet. Dann stirbt der Partner, dann kommt die Finanzkrise. Also das hat keinen Spaß gemacht.
Gibt es ein philosophisches Konzept, das Ihnen bei der Navigation durch solche turbulenten Marktphasen geholfen hat? Was? Keine Ahnung, Nietzsches, was mich nicht umbringt, macht mich stärker. Aus der Götzendämmerung war es der Schumpeter, die kreative Zerstörung, die Malte Dreher ins Rennen geworfen hat. Was ist da also Ihr Blick?
Also am ehesten tatsächlich der Nietzsche, der nicht nur einen radikal skeptischen Blick auf alles, was Metaphysik und ewige Wahrheiten hatte, angeht, sondern er hat eben bezeichnet selber als das zentrale Konzept seiner Philosophie die Erkenntnis der ewigen Wiederkehr desselben. Also und das ist etwas, was einem am Markt, denke ich mal, auch hilft, wenn man sich einfach klar macht, dass die Dinge zwar in unterschiedlicher Gestalt wieder auftauchen, aber am Ende ist es dann doch immer wieder irgendwo dasselbe. Man muss es nur als solches erkennen. Und dann kann man eben einfach auch sehr viel entspannter sein. Wenn man sieht, okay, hier ist was neu, aber in gewisser Weise gab es das dann schon in der Vergangenheit. Und wenn man das irgendwann kapiert, dann geht man entspannter durchs Leben. Nietzsche selber ist das eben leider nicht gelungen. Der starb unentspannt.
Sie sagten mal, Börsen seien kurzfristig emotional, aber mittelfristig herzlos. Das würde manch einer vielleicht höchstens über seine letzte Beziehung sagen. Wie nutzt man denn das zu seinem Vorteil?
Naja, indem man langfristig denkt, weil dann kann man herzlos rechnen. Und die kurzfristige Emotionalität lässt sich dann eben auch nutzen für günstigere Einstiegsmöglichkeiten bzw. günstige Ausstiegsmöglichkeiten. Also wenn man eben weiß, dass mittelfristig sich die Zahlen durchsetzen, die Geschäftsmodelle, es setzt sich durch, was ein Unternehmen verdient, und zwar was der Cashflow ist, also das, was beim Aktionär tatsächlich ankommt. Das ist das, was mittelfristig entscheidend ist, und das lässt sich relativ gut häufig berechnen. Nicht immer, weil zu häufig passieren dann eben auch Dinge, die man nicht so auf der Pfanne hatte. Aber deswegen hat man ja auch nicht nur ein Unternehmen im Portfolio, sondern mehrere, weil in der Regel ist es schon so, dass man relativ gut sagen kann, wie Unternehmen sich entwickeln. Und mittelfristig, wenn man diesen mittelfristigen Blick hat, dann weiß man auch, was man hat.
Also haben sollte im Portfolio. Also kommt es mehr auf Geduld als auf gute Ideen an?
Ja. Das sagte Warren Buffett auch mal, dass Geld kommt an der Börse zu denen, die geduldig sind.
20 Jahre Vermögensverwaltung müssen auch für einige Anekdoten gut sein. Erzählen Sie mal von Ihrem Wall Street-Moment.
Mein Wall Street-Moment? Gab es da einen? Also die geschüttelt-gerührt-Momente, das waren natürlich die eben in der Finanzkrise. Ja.
Ja, die beste Investmententscheidung.
Die beste Investmententscheidung war zugleich die schlechteste Investmententscheidung. Ich habe, wie gesagt, bei der Auflegung des Fonds habe ich Amazon reingekauft, relativ viel, und habe dann immer wieder verkauft, Amazon. Hätte ich einfach mal die Sache durchgehalten und Amazon immer größer werden lassen, dann wäre der Fonds wahrscheinlich doppelt so gut gelaufen. Also dieses immer wieder Abschneiden bei Amazon war nicht schlau. Wobei wir wieder bei der Geduld sind und dass eben Risikomanagement einfach manchmal überbewertet wird.
Aber wie hat sich denn Ihr Umgang mit Risiko verändert? Würden Sie sagen, der späte Wallwitz ist mutiger als der Youngster?
Nein, er ist eher vorsichtiger geworden. Also ich hatte in der Vergangenheit durchaus mehr auch, ja, ich will nicht sagen spekulative, aber jüngere Tech-Unternehmen im Portfolio, die heute einen geringeren Anteil ausmachen. Meine Entschuldigung dafür ist, dass in der Technologiebranche oder da, wo das schnelle Wachstum ist, sich einfach auch die Struktur des Marktes irgendwo verändert hat. Also die großen Big-Tech-Unternehmen dominieren das halt einfach heute. Und es ist für kleinere Tech-Unternehmen heute sehr, sehr viel schwieriger hochzukommen. Die kleinen Unternehmen, wenn sie interessant sind, werden sie in der Regel sowieso irgendwie aufgekauft. Und von daher gibt es auch nicht so viele spannende junge Unternehmen wie früher. Aber es ist nicht so, dass es gar keine gibt. Es gibt schon immer wieder auch lustige Unternehmen.
Aber jetzt haben wir über Tech schon gesprochen. Welche Branche sehen Sie denn dann so als Goldgrube der Zukunft? KI haben wir vorhin schon gehört, so ein bisschen mit einem Fragezeichen noch drin. Was finden Sie denn sehr interessant nach vorne?
Ich glaube, die Personalisierung der Gesundheit, das wird ein großes Thema, dass in der Pharmaindustrie die Möglichkeiten sich ergeben, Medikamente, die man eben früher entwickelt hatte, oder früher war das Problem der Pharmaindustrie, sie hat Medikamente entwickelt, die für 80% der Leute super waren, aber leider 20% irgendwie erhebliche Nebenwirkungen hatten. Weil einfach 20% der Leute genetisch so disponiert waren, dass das Medikament eben für sie nicht gut war. Heute kann man eben durch genetisches Screening herausfinden, wer diese 20% sind, und die kriegen halt ein anderes. Durch die Personalisierung der Medizin dürfte einiges gehen, aber natürlich auch durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz bei der medizinischen Forschung. Also da habe ich zwei Dinge, die in der Gesundheitsbranche ein Gamechanger sein werden. Und nach vorne schauend ist eben alles, was mit Personalisierung zu tun hat. Also in den letzten oder bis vor 10 Jahren war es immer ein Ding Standardisierung. Ja, das haben Unternehmen betrieben. Heute haben wir die Möglichkeit zu individualisieren. Automobilindustrie. Autos waren eben wahnsinnig standardisiert, und heute, dadurch, dass ein Auto um die Software herum gebaut wird, kann ich da eben irrsinnig viel personalisieren. Und diese Möglichkeiten, die entstehen dadurch, dass in Industrien, die bisher auf Standardisierung gesetzt haben, nun personalisieren können. Das halte ich für einen Trend, wo wir derzeit noch ziemlich am Anfang sind. Das geht letztlich über alles, was mit Konsumgütern zu tun hat. Ich werde mir, wenn ich am Ende mein Müsli mir sowieso nur noch bestelle und nicht mehr beim Rewe kaufe, sondern mir das irgendwie beim Müsli-Produzenten direkt bestelle oder bei Rewe Online, dann werde ich mir da eben auch mein individualisiertes Müsli irgendwann bestellen können, ohne dass das für einen riesigen Kostenschub beim Produzenten sorgt.
Sie sind ja eine Investmentboutique in Deutschland. Drumherum gibt es viele große Player, die durch Zukäufe immer noch größer werden. Gleichzeitig steigt Regulierung, Auflagen, all die ganzen Sachen, die Sie ja auch nicht verschonen. Welche Herausforderungen sehen Sie denn da aus Ihrer Perspektive für die Vermögensverwaltungsbranche?
Ja, also die Regulierung ist natürlich ein Riesenthema. Ich wundere mich immer, wie kleinere Player das stemmen. Also die Herausforderung für die Vermögensverwaltungsbranche ist ja letztlich der Umgang mit ETFs. Das ist natürlich die große Herausforderung beim Produkt. Ich muss besser sein als der Markt oder ich muss den Leuten eine Sinndimension mitgeben. Ich muss sagen können, okay, ich habe jetzt die Nvidia nicht, weil XYZ, weil die letztlich ein Stück Hardware herstellen und ein Hardware kann immer leicht ersetzt werden, mehr oder minder. Also diese Sinndimension, die muss man mitgeben können als Vermögensverwalter in dem, was man tut. Wenn man das nicht kann und dann auch nicht besser ist als der Index, dann hat man natürlich ein echtes Problem.
Eine Daseinsberechtigung.
Das ist eine Daseinsberechtigung. Nicht? Diese Closet-Indexers, die sind zu einem guten Teil eh schon verschwunden und es ist nicht schade um sie. Und auf der regulatorischen Seite ist es natürlich ein Elend. Und dritter Punkt, der natürlich auch eine erhebliche Herausforderung ist, ist eben einfach gute Leute zu finden. Der berühmte Fachkräftemangel geht auch an unserer Branche nicht vorbei.
Wir sind auf der Zielgeraden. Wenn Sie Ihrem 20-jährigen Ich einen Rat geben könnten, jetzt weiß ich ja schon, Sie geben nicht gerne ungefragt einen Rat, aber sagen wir mal, eine Sache anders machen könnten, außer damals Kauf Apple-Aktien, was wäre es gewesen?
Was wäre es gewesen? Sei mutiger damit, andere Leute in die Partnerschaft aufzunehmen in der Firma. Ich war immer so ein bisschen zu geizig wahrscheinlich mit dem Beteiligen von anderen am Grundkapital. So im Nachhinein gesehen hat das eben wahrscheinlich auch gekostet. Equity ist einfach eine wunderbare Weise, gute Leute an die Firma zu binden und damit hätte ich durchaus großzügiger umgehen können. Aber hinterher ist man immer schlauer.
Die Abschlussfrage, die ich jedem meiner Gäste stelle, wenn Sie morgen eine Sache in der Finanzbranche ändern könnten, welche wäre das und warum?
Ich würde natürlich Platoniker, der ich bin, mehr platonischen Eros fordern, nämlich die Jugend stärker erziehen in Finanzdingen. Die auf meine Kinder sind finanziell vollkommen unbeleckt aus der Schule gekommen. Und das ist ein Versäumnis, was sich dann durchs ganze Leben natürlich in der Regel zieht. Und wenn ich was ändern könnte, dann würde ich dafür sorgen, dass eben schon die Jugend eine finanzielle Grundausbildung hat, weil danach wird alles besser.
Das ist jetzt nicht so eine abwegige Idee. Die Wirtschaftsweisen sind ja jetzt auf eine ähnliche Idee gekommen nach vielen Jahren. Insofern, vielleicht geht da ja doch ein bisschen was voran in Deutschland. Ja. Ich bedanke mich für die Einblicke in 20 Jahre Geschichte von Eib und Walwitz, in kleinen Ausflug in die Philosophie zumindest und in die Filmgeschichte. Und vielen Dank.
Ich danke Ihnen. Bis zum nächsten Mal.